SWR Kultur. Lesenswert Kritik. Und ich begrüße nun Friedrich Arni im Ü-Wagen auf der Frankfurter Buchmesse. Sie kennen Friedrich Arni sicherlich für seine Kriminalromane um den Ermittler Tabor Süden. Fast 2 Dutzend Tabor Süden-Romane gibt es. Aber Friedrich Arni hat auch andere Ermittler erfunden und ihnen auch je mehrere Romane gewidmet. Er hat Drehbücher geschrieben, Dramen und Hörspiele, außerdem Lyrik. Und jetzt einen autobiografischen Text. Schlupfwinkel heißt er und er erzählt von einer Kindheit im ländlichen Bayern. Von Friedrich Arnis Kindheit und von seinen Eltern. Einem syrischen Studenten und einer Schlesierin, auch sie damals in den 50ern neu in Bayern. Denn ihre Familie wurde zu Kriegsende aus Schlesien vertrieben. Herzlich willkommen, Friedrich Arni. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Ja, ich habe gerade schon aufgezählt, wie vielfältig Ihr Schreiben ist und wie produktiv Sie auch sind. Wie kann man sich Ihr Arbeiten vorstellen? Arbeiten Sie immer rund um die Uhr?
Ich arbeite, wenn ich arbeite, viel. Und wenn ich nicht arbeite, dann ist es nicht so, dass ich ständig darüber nachdenke, dass ich jetzt was arbeiten könnte. Also ich nehme mir manche Dinge vor, mache Entwürfe. Und also gerade bei Romanen gibt es Exposés oder langsame Vorstufen und dann irgendwann fange ich an zu schreiben, wenn ich meine Figuren kenne. Bei Gedichten und solchen Texten, die müssen spontan kommen und dann arbeite ich mit dem, was ich spontan geschrieben habe. Also es gibt schon auch lange Phasen, in denen gar nichts passiert. Oft passiert was, was natürlich schön ist.
Ja, wundert mich, da tatsächlich ja jedes Jahr mindestens ein Buch erscheint. Das wirkt so, als würden Sie wirklich immer fleißig sein.
Ja, ich habe einen negativen Hang zum Fleißigsein. Also das ist manchmal gar nicht so gut, weil es eben in so eine Zwanghaftigkeit ausartet. Also das geht mir dann selber ein bisschen auf den Wecker. Aber ich habe immer gern geschrieben. Also das Schreiben ist ja schon auch meine Art, in der Welt anwesend zu sein. Und deswegen mache ich es gerne.
Spielt auch in Schlupfwinkel in Ihrem neuen Buch eine Rolle? Erzählen Sie, wie die ersten Texte entstanden sind. Wichtig allerdings ist erstmal in diesem Text Ihr Vater und Ihre Mutter. Ihr Vater war Syrer, er ist 2012 gestorben. Sie haben das Thema Syrien schon in anderen Werken aufgegriffen. Also ich sah in Drama, im Roman, in der Lyrik. Und Sie haben die Ermittlerin Farisa Nasri erfunden. Die kam zuerst im Roman Letzte Ehre vor, das war 2021. Und jetzt zuletzt in Lichtjahre im Dunkel, da beerbt sie quasi ihren berühmten Ermittler Tabor Süden. Das war letztes Jahr. Seit wann schreiben Sie über Syrien?
Ich schreibe nicht über Syrien. Ich würde mir nicht anmaßen, über dieses Land zu schreiben, weil ich es zu wenig kenne. Es hat sich nur herausgestellt, eher unterschwellig erst beim Schreiben, dass in den letzten Jahren das syrische Identitäten in meinen Figuren schlüpfen und dass manche diese Vergangenheit haben, dass entweder sie selbst oder Vorfahren, Väter, Mütter aus der Gegend stammen. Ich habe das nicht gesucht. Es war kein konstruktiver Plan dahinter, sondern es kam unbewusst und ich habe begriffen, dass ich benutzen muss und dass das gut ist für meine Geschichten oder für manche meiner Geschichten. Diesen Hintergrund, den ich ja auch habe, ohne dass ich Arabisch sprechen kann. Also das sind eher dann eben autobiografische Zusammenhänge.
Kommt das verstärkt vor in Ihrem Werk, seit Ihr Vater tot ist, 2012 gestorben?
Schwer zu beantworten, die Frage. Also kann schon sein, dass das eine Rolle gespielt hat. Das weiß ich nicht. Ich habe nach dem Tod meines Vaters ein Gedichtband geschrieben, der ist im Zimmer meines Vaters. Da habe ich einige Dinge aufgearbeitet, beziehungsweise habe versucht, seine Abwesenheit zu beschreiben und das, was das für mich bedeutet oder früher sein Schweigen, was das für mich bedeutet hat. Und möglicherweise kam die Inspiration, mal Figuren zu nehmen, die einen syrischen, arabischen Hintergrund haben. Kann schon sein.
Sie haben jetzt erstmals eine Autobiografie oder eine Teilautobiografie publiziert. Das ist die Geschichte des jungen Friedrich Arni mit zwei ihm bis zuletzt rätselhaft bleibenden Eltern, die sich ganz offenbar auch gegenseitig rätselhaft waren, die sich auch sehr viele Verletzungen zugefügt haben. Meinem Eindruck nach vor allen Dingen die Mutter dem Vater. Kennengelernt haben sich die beiden Ende der 50er Jahre im bayerischen Städtchen Kochel, das der Erzähler später rückwärts gelesen nur Le Choc nennt. Dort wurden Sie auch 1959 geboren und dort gab es mal ein Goethe-Institut. Herr Arni, würden Sie uns eine kleine Passage über diesen Ort vorlesen?
Das Wirtschaftswunder erreichte auch das Voralpenland. Die Dörfler lebten vom Tourismus, sommers wie winters. Neue Wirtshäuser und Pensionen mit sogenannten Fremdenzimmern entstanden. Wanderwege und Seilbahnen wurden gebaut, Skilifte und Spaßbäder. An dem Windschatten all des kommerziellen Unterhaltungs- und Vergnügungstrubels eröffnete auf einem Hügel am Dorfrand ein Goethe-Institut. Sudetendeutsche Schlesier, schwarze, hellhäutige, dunkelhäutige, ein babylonisches Sprachengewirr, das einen einzigartigen Klang erzeugte, kosmisch eingebettet ins tägliche Glockengeläut der katholischen und evangelischen Kirche, in die Aufmärsche der Blaskapellen und das Donnern der Gebirgsschützen. Und an einem Sonntagnachmittag im Frühjahr 1958 im traditionsreichsten Gasthaus des Ortes wurde zum allwöchentlichen grübigen Beisammensein für jedermann geladen, erschien der Syrer meiner Mutter auf der Tanzfläche.
Dankeschön, Friedrich Arni. Eine Passage aus Ihrem neuen Buch Schlupfwinkel. Ja, das ist der Syrer meiner Mutter, so heißt Ihr Vater öfters im Buch. Da ist eine große Distanz zwischen Vater und Erzähler. Die Eltern heiraten erst 7 Jahre später, leben bis dahin auch nicht zusammen. Der Vater kommt manchmal zu Besuch, er hat ein Zimmer irgendwo. Der Sohn ist aber nie dort, darf von Seiten der Mutter wahrscheinlich nicht hin und kann es sich auch nicht vorstellen, wo der Vater eigentlich lebt. Also die Eltern ziehen erst später zusammen. Der Junge weiß fast nichts von seinem Vater. Warum nicht? Und warum kommt er ihm auch später als Erwachsener nicht wirklich nahe?
Zwischen uns, zwischen meinem Vater und mir war immer eine gewisse Distanz, was ganz bestimmt auch damit zusammenhing mit der Dominanz meiner Mutter, die sozusagen den Haushalt gemacht hat, die die Erziehung erledigt hat, die sozusagen das ausführende Organ des Familienlebens war, während mein Vater am Anfang studiert hat, später im Krankenhaus gearbeitet und dann eine Praxis eröffnet hatte. Also er war wenig da, er hatte wenig Zeit, er musste einfach arbeiten auch und Geld verdienen und das war auch seine Leidenschaft. Er wollte Arzt werden und ist dann ja auch geblieben in dem Dorf. Er hätte ja auch zurückgehen können nach Syrien. War ja ursprünglich der Plan auch seiner Eltern. Also es war viel Arbeit im Spiel, viel Notwendigkeit der Abwesenheit. Also man konnte sich nicht dauernd kümmern, ja, um den Boom. Ich war viel bei meiner Großmutter. Das fiel mir natürlich irgendwann auf, dass da sozusagen so ein Missverhältnis besteht zwischen der Anwesenheit der Mutter und der Anwesenheit des Vaters und der Anwesenheit der Großmutter, die mir natürlich sehr nah war und immer auch sehr freundlich gesinnt war.
Der Großvater auch. Von dem erzählen Sie auch viel Schönes, wie er Sie als Kind durchs Dorf getragen hat auf den Schultern.
Der Großvater war sehr wichtig. Er starb, als ich 7 Jahre alt war. Und er war halt da. Ja, also das war halt der Unterschied zum Vater, der halt nicht da war und der auch nicht so wahnsinnig gut gelitten war als Syrer. Sondern mein Großvater hat sich gekümmert und die Großmutter. Und so bin ich halt da in deren Obhut aufgewachsen, was natürlich auch sehr schön war.
Ja, der Vater war nicht da, der durfte auch nicht da sein. Es gibt da eine unglaublich herzzerreißende Szene. Als der Großvater gestorben ist, dann gibt es so eine Art Leichenschmaus und der Vater ist nicht eingeladen und er klopft ans Fenster und er wird nicht eingelassen. Das hat mir das Herz zerrissen.
Ja, eine schwierige Szene, weil wie das ganze Buch, die ganze Geschichte, ich nicht geplant hatte. Ich habe das begonnen zu schreiben, als meine Mutter dement wurde, vor 2,5 Jahren. Und plötzlich kamen mir bestimmte Erinnerungen und ich habe angefangen, das zu schreiben und es schrieb sich von selbst. Ich habe mich an Dinge erinnert, an die ich lange nicht gedacht habe. Und andere Dinge konnte ich mich nicht so genau erinnern, die habe ich dann fiktional aufgefüllt. Aber nicht ganz fiktional wahrscheinlich. Und solche Szenen wie die, dass der Vater dann nicht eingelassen wurde, die haben mich beim Schreiben natürlich auch erschüttert, weil mir das plötzlich wieder vor Augen stand, wie das war, ja, und wie das gewesen sein muss für ihn, ja, und so weiter. Also da gab es wahrscheinlich noch mehrere Szenen, die ich jetzt nicht beschrieben habe, die ähnlich waren. Ja, also der Vater war nicht erwünscht.
Ja. Haben Sie quasi spontan und ohne viel nachzudenken mit diesem Buch begonnen? Oder gab es eine Frage, die Sie umtrieb? Wollten Sie Ihren Vater besser verstehen, Ihre Mutter oder sich selbst?
Ich wollte verstehen, was passiert. Also mein Vater war tot, ja, dann 10 Jahre, 11 Jahre schon. Und dann wurde meine Mutter krank und kam ins Krankenhaus. Stellte sich eben heraus, dass es eine beginnende Demenz ist. Und musste viel organisieren, Pflegekraft und so weiter. Im Haus musste viel gemacht werden. Und eines Tages kam ich nach Hause und fing an zu schreiben. Und zwar genau das, was am Anfang dieses Buches steht. Mein Vater ist gestorben, er liegt da noch im Krankenhaus, tot. Und meine Mutter steht da. Und das fiel mir ein, das kam mir in den Sinn und ging nicht mehr wieder weg. Und so habe ich angefangen, eine Geschichte aufzuschreiben, nur für mich. Und das ging dann 4 Wochen so weiter und dann war es fertig und dann habe ich ein bisschen korrigiert und habe eine Rohfassung dann meinem Verlag geschickt, meinem Lektor, und habe gesagt, lies das mal. Das ist jetzt nur ein Text von mir und vielleicht arbeite ich dran weiter, vielleicht kann man irgendwas machen. Einfach nur lies es mal, ob das überhaupt zum Weitermachen taugt. Und dann kam die Reaktion, war, man könnte aus dem Text auch ein kleines Buch machen. Ja, und dadurch ist das Buch jetzt da. Sonst hätte ich gesagt, ja, dann lasse ich es noch liegen, das Manuskript, und schauen wir mal. Aber durch den Zuspruch des Verlags ging es voran.
Ihr Buch erzählt auch von Wut. Also ist eine ordentliche Wucht auch dahinter. Von Ihrer Wut? Auf wen genau? Auf sich selbst auch?
Es ist viel Wut im Spiel und die meiste Wut war auf mich selber. Also weil ich immer das Gefühl hatte, damals schon, aber auch noch in meinen 20ern und bis in die 30er Jahre hinein, dass ich da hätte damals viel rigoroser auftreten müssen, dass ich mich mehr hätte wehren müssen und nicht nur in meinem Zimmer sitzen, in meinem Schlupfwinkel und schreiben und lesen und das alles sozusagen in mich hineinfressen. Das hat mir auch nicht gut getan, das war nicht gesund, aber ich hatte keinen anderen Weg. Ich musste das so machen und da habe das durchgezogen. Also die Wut war am allerstärksten auf mich, viel weniger auf meine Eltern oder meinen Vater, der nicht da war, wenn ich ihn gebraucht hätte, oder die Mutter, die mich nicht verstanden hat. Das war eigentlich normal. Ja, aber was ich nicht als normal empfunden habe, war mein Verhalten.
Sie werfen dem Jungen von damals seine elende Bravheit vor und auch, dass er das Schweigen, das die Familie beherrscht hat, auch übernommen hat. Verschweigen, viele Geheimnisse, viele Dinge nicht aussprechen.
Ja, das Schweigen war für mich schon auch positiv. Meine Vorstellung war, dass ich besser schweigen kann. Dass ich nicht Schweigen habe oder wahrnehme als Bestrafung, als sozusagen Ablehnung von etwas oder jemandem, sondern dass ich das Schreiben fülle, das Schweigen fülle mit Schreiben. Dass ich mich erfinde, indem ich still bin, indem ich in meinem Zimmer bin, an meinem Tisch sitze und da etwas schreibe, etwas kreiere, was dann ich bin. Ja, auch wenn es um eine andere Person geht. Ich habe immer schon über andere Personen geschrieben und so ein bisschen meine Gefühle damit verarbeitet. Und das war mein positives Schweigen. Ich habe denen anderen eigentlich das Schweigen geklaut und habe was Schönes draus zu machen versucht.
Im zweiten Teil des Buches wird aus dem Ich, dem Jungen, plötzlich auch ein Georg. Da heißt das Kind dann Georg. Das ist so eine Art Erzähltaktik, die das Kind ein bisschen in die Distanz rückt, war mein Eindruck. Warum diese erzählerische Distanz oder plötzlich diese leichte Fiktionalisierung der eigenen Vergangenheit?
Zunächst mal ist es so, dass mein dritter Vorname Georg ist.
Ach so.
In diesem zweiten Kapitel sozusagen die Erfindung des Autors beschreiben wollte oder nachempfinden wollte. Und deswegen war es für mich auch gut, so eine Distanz zu haben. Also mich selber in der dritten Person zu beschreiben. Von außen. Ich erfinde mich als Autor in diesem zweiten Kapitel. Deswegen die dritte Person.
Sehr interessant. Das Buch ist autobiografisch, aber es ist auch ein Erzählwerk. Und mir ist aufgefallen, weiß es ja, in Ihren Krimis spielen vermisste Personen sehr häufig eine Rolle. Das ist ein wiederkehrendes Thema. Hier jetzt wiederum erzählen Sie von irgendwie heimatlosen Eltern, displaced persons, alle beide auf ihre Weise, die dem Erzähler nie so richtig kenntlich, nie so richtig greifbar werden. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Schlupfwinkel und Ihren anderen Büchern?
Ich hoffe, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dieser Geschichte Schlupfwinkel und all meinen anderen Sachen, weil auch die anderen Figuren in den Romanen sind ja auch Spiegelungen und Echos von mir und von meiner Welt, von meinem Leben. Also ich bin da ganz zu Hause, ja, in meiner Gesamtwelt. Ich bin vielleicht einer jetzt auch, der verschwunden ist und sich selber sucht.
Sie haben jetzt viel aus Ihrer Kindheit offenbart, natürlich nicht alles, aber schon vieles und auch vieles, was sich sehr, sehr schwer und sehr, sehr tiefgreifend liest, was mich auch ziemlich berührt und auch oft ziemlich traurig gemacht hat. War es schwer, sich durch das Buch der Öffentlichkeit so zu offenbaren? Und wenn ja, warum haben Sie es trotzdem gemacht und gewagt auch?
Bis zu dieser Buchmesse habe ich nicht so viel darüber nachgedacht. Aber jetzt merke ich, dadurch, dass das Buch da ist und dass ich Gespräche darüber führe, dass das doch mir sehr nahe geht. Also ich dachte, ich wäre cooler damit, aber ich bin es nicht. Also ich muss jetzt praktisch dieses Buch ein zweites Mal bewältigen, ja, in der Öffentlichkeit. Das ist jetzt neu für mich. Eine so starke Erfahrung mit einem gedruckten Buch habe ich bisher noch nicht gemacht. Das ist für mich jetzt auch neu. Ich versuche es jetzt irgendwie hinzukriegen.
Unter anderem hier im Gespräch, ja. Das Buch Schlupfwinkel ist eine Art Teilautobiografie. Die Kindheit nimmt großen Raum ein, aber die Zeit des Erwachsenseins, die wird dann später quasi in großen Schritten dekadenweise so ein bisschen abgehandelt oder zusammengefasst. Darin kommt Einsamkeit oft vor, viel Alkohol, aber eben auch das Schreiben. Möchten Sie denn trotz der Erfahrung jetzt hier auf der Buchmesse und wie schwer es ist, darüber zu sprechen, möchten Sie doch gerne noch mehr über Ihr Leben schreiben? Ist da Schlupfwinkel womöglich erst der Anfang?
Es ist auf jeden Fall ein Anfang. Ja, vielleicht schreibe ich noch etwas aus diesem autobiografischen Kosmos auch in der Form. Ich habe es jetzt nicht geplant. Es ist nicht in mir. Es geistert auch nicht in meinem Zimmer herum. Möglicherweise nicht. Ja, aber ich würde es nicht ausschließen. So wie ich auch dieses Buch nicht geplant hatte, kann sein, dass ich nochmal eines nicht plane und trotzdem schreibe.
Ja, ich bin gespannt. Vielleicht sprechen wir dann wieder. Friedrich Arni, vielen Dank für Ihren Besuch im Ü-Wagen. Schlupfwinkel heißt Ihr neues Buch. Untertitel Fantasien über eine fremde Heimat. Erschienen ist das Buch im Surkamp Verlag. Für die Sendung musste ich dieses Gespräch ein wenig kürzen. Sie finden es in kompletter Länge auf unserer Website swrkultur.de. Mein Name ist Katharina Borchert und ich bedanke mich nun herzlich bei Ihnen, Friedrich Arni, für das Gespräch.
Vielen Dank auch.